Liebe Freundinnen und Freunde heute Morgen, Schwestern und Brüder, die Mama von Nelfi Tiafak, unserem Superschwergewichtsboxer bei den Olympischen Spielen, der jetzt im Halbfinale steht, hat, als ihr Sohn ihr vor einigen Jahren eröffnet hat, dass er boxen will, gesagt, das ist gefährlich. Und ihr Sohn, Anfang 20, hat gesagt, alles ist gefährlich. Warum erzähle ich das? Zum einen, weil ich den Typen unheimlich toll finde und auch seine Mutter, alleinerziehende Mutter und eine richtig tolle Integrationsgeschichte in unserem Land. Ich erzähle es aber auch deswegen, weil es mutig ist, am Israelsonntag zu predigen. Es braucht Mut. Es braucht auch Mut zuzuhören. Und es ist auch ein bisschen schwierig. Ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, ob ich diesen Termin, also diesen Anlass überhaupt wahrnehmen möchte, aber dann dachte ich mir, kannst dich auch nicht drücken. Und deswegen einen Anlass heute, den wir jetzt miteinander heute schon gestaltet haben und den ich jetzt mit meiner Predigt ein bisschen fortführen möchte. Bücher habe ich mitgebracht. Die werde ich alle vorlesen. Von hinten nach vorne. Nein, aber vielleicht brauche ich die an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht brauche ich sie auch nicht. Dann liegen sie hier nur. Man kann sie sich vielleicht nachher mal angucken. Ich kann dann auch noch was dazu sagen. Sacharja 8. So spricht der Herr, der umscharte. Und das ist der Herr Zebaoth. Das ist der Herr der Herrscharen. Der Herr, der umscharte. Bei dem, und das ist wichtig, kommt es nicht auf ein Heer an, schon gar nicht auf ein militärisches Heer, sondern es geht um die Schar, es geht um die Menge, es geht um die Herrscher an himmlischen und irdischen Wesen, die bei ihm sind. Der Herr der Herrscharen kann wohl beeindrucken, das ist in einigen Stellen der Bibel auch mal der Fall, er kann beeindrucken durch Kraft und Anzahl. Aber noch beeindruckender ist bei ihm der Raum, wo er alle haben will, wo alle in seiner Gegenwart sein sollen, sein Haus, wo es nach Jesus viele Wohnungen gibt, wo eine unübersehbare Schar an Menschen, Lebewesen, wie auch immer, ein Zuhause finden soll, in Zeit und Ewigkeit. Der Herr der Herrscharen, der Herr der Umscharte, der Herr, der nicht alleine ist, und der nicht allein sein will. Also, Sacharja 8. So spricht der Herr, der umscharte. Es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger der einen Stadt werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und suchen den Herrn, den umscharten. Wir wollen mit euch gehen. Und so werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den Herrn, den Umscharten in Israel, in Jerusalem zu suchen und ihn anzuflehen. So spricht der Herr, der Umscharte. Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Sacharja 8, 20 bis 23 ist als Predigtext für diesen Israel-Sonntag vorgesehen und dieser sogenannte Israel-Sonntag will eben im besonderen Sinne das heutige Miteinander von Juden und Christen in den Blick nehmen. Die christliche Gemeinde besinnt sich, das ist das Erste, sie bekennt und sie bedenkt. Sie besinnt zum Beispiel sich auf ihre jüdischen Wurzeln. Sie bekennt, die christliche Gemeinde bekennt ihre historische Schuld am Antisemitismus, und zwar durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch. Sie bekennt ihre historische Schuld. Und sie bedenkt das Verhältnis, von Juden und Christen, damals wie heute. Und sie fragt sich, wie gehen wir denn zusammen in eine Zukunft? Wie besinnen wir uns auf unsere Wurzeln? Und treiben dennoch auch unsere Zweige, ganz individuell. Wie werden wir selber groß, fragt sich die Kirche. Wie werden wir selber groß, aber niemals überheblich gegenüber diesem Volk Gottes? Wie kann die Kirche, die sich auf Jesus, den Juden aus Nazareth, beruft, wie kann sie glaubhaft sein, ein Zeugnis geben für Jesus Christus und dem jüdischen Volk das Geheimnis lassen, an das wir als Christinnen und Christen niemals herankommen? Wir werden an dieses Geheimnis des Volkes Gottes niemals herankommen. Da können wir uns bemühen, wie wir wollen, und wir müssen uns auch gar nicht bemühen. Wir müssen es nicht. Aber natürlich, unweigerlich, stellen sich auch weitere Fragen. Heute im August 2024, wo jede Stunde die Lage im Land Israel und drumherum eskalieren kann. Wer nur mal heute Morgen auf irgendwelche Newsseiten gegangen ist, der hat gesehen, dass dieser Hexenkessel, dieses Fass gerade vor dem Überlaufen steht. Denkt eine christliche Gemeinde an einem Israelsonntag eben auch dann an die Palästinenser, an den Gazastreifen, an das Westjordanland? Haben wir einen Segen übrig noch für sie? Oder ist es mit dem so naheliegenden Segen für Israel auch schon alles soweit aufgebraucht? Ich habe nichts mehr. Haben wir nichts mehr in der Tasche, weil für Israel schon alles ausgegeben ist? Und welchem Israel soll unser Segen eigentlich gelten? Ich werde übrigens heute viele Fragen stellen und sie alle nicht beantworten. Ich werde aber ein paar andere Antworten geben. Also bitte nicht denken, boah, die ganzen Fragen überborden mich. Einfach mal kommen lassen. Solche Fragen sind auch dazu da, um etwas in mir anzustoßen. Vielleicht etwas, was mich ärgert, vielleicht aber auch etwas, was mich interessiert, dem ich vielleicht auch nachgehen möchte, oder vielleicht auch etwas, was mir völlig egal ist. Dann einfach ausblenden, aber nicht ganz rausgehen. Ja, versuchen wir mal. Also, welchem Israel soll unser Segen gelten? Wie ist das heute einzuschätzen in Israel, der heutige Staat Israel und ihre Politik? Wie ist das zu bewerten? Was ist das überhaupt, der Nahostkonflikt? So ein Wort, was wir seit Jahren, seit Jahrzehnten kennen aus den Nachrichten. Was ist der Nahostkonflikt, den es nicht erst seit 1948, seit der Staatsgründung Israels gibt? Und was hat sich da entwickelt seit dem 7. Oktober 2023, seit diesem grausamen terroristischen Angriff der Hamas und ihrer Verbündeten auf wehrlose Menschen in Israel? Und wohin wird das führen? Die gegenseitigen Vergeltungsschläge, die jede Seite für sich als absolut gerechtfertigt auch ansieht. Wo werden diese gegenseitigen Vergeltungsschläge, die ja jetzt auch wieder angedroht wurden und die ja hier und da immer wieder ausgeführt werden, wo werden sie hinführen? Ich habe mich auch gefragt, ob wir das so ganz persönlich hinbekommen, auch heute Morgen. Ist das nicht auch ein bisschen eine Überforderung? Wie kriegen wir das hin, ohne eine eigene ideologische Voreinstellung, diese hochbrisante Lage umfassend zu bewerten und zu verstehen? Schaffen wir das überhaupt? Nun, wie nähern wir uns an diesem Sonntag einem Bibeltext, der ein Prophetenspruch ist, gerichtet an die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft? Nicht an uns, sondern an die Menschen. Damals hat Sacharja gesprochen. Es ist eine versprengte Gruppe von Leuten, die damals aus der babylonischen Gefangenschaft wieder nach Hause kamen und die gemeinsam eine neue Identität gesucht haben. Dazu könnte man zum Beispiel das Büchlein lesen, Geschichte Israels in der Antike. Ganz schmal, aber die neuesten Forschungsergebnisse. Beißt sich nicht mit der Bibel, aber legt sie aus. Eine ganz interessante Sache. Also, wie ist das? Prophetenspruch an Leute damals und wir sitzen jetzt hier, wir haben die Weltlage, wir haben diesen Sonntag, wir haben diesen Bibeltext. Und ich frage, wer war Israel damals? Was ist Israel heute? Was ist das biblische Volk Israel? Und was ist der Staat Israel? Und ist die Frage nach den Juden nicht die gleiche wie nach den Christen oder den Moslems? Wer bitteschön ist denn das? Ist das jüdische Volk überhaupt abgrenzbar mit diesem Begriff, mit diesem Volksbegriff? Was ist Volk? Volk, Wie hört sich das in einem Text an, der 2500 oder 2000 Jahre alt ist? Und wie hört sich das heute an? Wissen wir eigentlich, dass es genetisch gesehen keine Bio-Deutschen gibt? Gibt's nicht. Es gibt aber auch keine Bio-Israeliten. Oder wen auch immer. Gibt es einfach nicht. Und wenn in der Bibel viele Male, hunderte Male Volk Gottes genannt ist, oder mein Volk, oder wenn etwas Ähnliches gesprochen wird, wer sind denn diese Leute, die zu diesem Volk gehören? Wer ist das Volk Gottes? Sind sicherlich keine Bio-zu-Gott-gehörigen Menschen oder Bio-von-Abraham-abstammenden Menschen. Das ist viel zu einfach gedacht. Es sind Menschen, das Volk Gottes, die Gottes Maßstäbe ernst nehmen. Es wurde auch heute an ein, zwei Stellen schon deutlich in dem, was wir gehört haben. Das Volk Gottes, das sind doch Leute, die Gottes Maßstäbe ernst nehmen. Und darum steht bei Sacharja ein Vers vor unserem Bibeltext, steht, liebt Wahrheit und Frieden. Und Sacharja hat ganz viele Stellen in seinem Buch, wo es darum geht, schaut auf die Maßstäbe, auf die Gebote Gottes. Und wenn ihr sie tut, wenn ihr danach lebt, dann gehört ihr zum Volk Gottes. Wer liebt Wahrheit und Frieden? Wer das tut, gehört zu Gott und wohnt in seinem Haus. Und Jesus konnte später sagen, wer den Willen meines Vaters tut im Himmel, der gehört zu meiner Familie. Der gehört dazu. Volk in der Bibel, Volk Gottes, hat glücklicherweise nicht diesen völkischen Anklang, den wir aufgrund unserer schlimmen nationalsozialistischen Vergangenheit und Verdrehung in diesem Land leider, leider immer mithören. Eigentlich geht es in den Büchern des Alten und Neuen Testaments schlichtweg um Menschen, die zusammengehören, die zusammen waren, die eine Wegstrecke miteinander gegangen sind. Zum Beispiel das Volk in Ägypten oder das Volk in der Wüste oder das Volk im verheißenen Land oder das Volk in der Gefangenschaft. Und bei Jesus das Volk, das ihm zuhörte. Bei der Bergpredigt zum Beispiel. Das Volk, was zerstreut ist wie Schafe, so wird von diesen Menschen gesprochen. Oder das Volk, das ruft, Hosianna und kreuzige ihn. Das soll kein Volkskörper sein, keine nationalistische Einheit, sondern es sind Menschen, die etwas miteinander teilen, die eben gerade da sind, die da wohnen, in Israel, in Juda. Es sind Menschen in ihrer Vielheit, beschrieben mit einem Einheitsbegriff, Volk, mit allen bunten Hunden, die eben gerade dazugehören. Volk hat einen anderen Klang, wenn wir an die Demonstrationen gegen Ende der damaligen DDR denken. Wir sind das Volk. Da hat es einen berechtigten Klang. Und wie unverschämt verdreht war das doch, als dieser Slogan ab 2014 von den Pegida-Demonstranten vereinnahmt wurde. Wir sind das Volk. Wie unverschämt, das so zu skandieren. Dann aber Volk Gottes. Das hört sich noch gewichtiger an als nur, wir sind ein Volk, wir sind das Volk Gottes. Und das vielleicht auch noch gepaart mit der Erwählung von Gott. Das hört sich sehr, sehr, sehr gewichtig an. Dabei sollte man auch ein paar Dinge bedenken. Was wir Erwählung nennen, und das ist diese vielfach beschworene Erwählung Israels. Das ist keine Geschenkschatulle. Das ist kein Füllhorn mit Blankoschecks voll, sondern es ist eine Riesenverantwortung. Eben wegen einem Riesengeschenk. Erwählung ist Verantwortung. Der Prophet Sacharja macht das sehr schön deutlich. Er sagt, wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Aber Gott ist eben nur mit diesen wiederkehrenden Israeliten, weil sie sich tatsächlich zu ihm halten wollen. Weil sie zu ihm gehören wollen, ist Gott mit ihnen. Es geht nach Hause und sie wollen jetzt wieder ganz fromm sein. Sie wollen jetzt wieder ganz zu ihm gehören. Sie wollen jetzt wieder so ganz sich an seinen Geboten orientieren. Sie wollen wieder den Tempel aufbauen. Sie wollen, und das ist teilweise bei Sacharja schon in Angriff genommen, sie wollen die Mauer um die Stadt aufbauen. Jerusalem soll wieder das Zentrum werden. Sie wollen das alles tun. Und dann kommen Leute und sagen, wir haben gehört, Gott ist mit euch. Es scheint euch zu gelingen. Und jeder weiß, das geht doch in Zukunft nicht gut. Sie werden es doch in 10 kalten Wintern wieder nicht schaffen. Es wird nicht gut gehen. Deshalb ist diese sogenannte Völkerwallfahrt zum Zion, und das ist eine Stelle in der Bibel, wo das in Sacharja vorkommt. In Jesaja kommt es 3-mal vor, in Micha einmal, im Propheten Haggai einmal, bei Sacharja 2-mal, im Psalm 68 kommt es auch nochmal vor, diese sogenannte Völkerwallfahrt zum Zion, dass die Leute sich anschließen, dorthin wollen. Überall ist total klar, das ist nicht da. Und das kommt auch nicht so einfach, schon gar nicht dadurch, dass Menschen sich bemühen. Diesen Frieden, den machen wir nicht. Der muss sich erst noch zeigen, er ist Zukunft, er ist Traum, er ist ein Hoffnungsmotiv. Und wenn wir zum Beispiel in Remseck einmal im Monat Friedensgebet haben, dann ist dieses Gebet für den Frieden auch immer ein Hoffnungsmotiv. Wir wissen, wir können es nicht machen. Wir sind abhängig von einer Kraft, die wir selber nicht haben. Und dieser Sonntag und dieser Bibeltext, den wir heute haben, sie sagen eins. Und das will ich sehr klar und auch wie für mich fraglos sagen, bei allen Fragen, die ich heute gestellt habe. Hier, was wir behandeln müssen, ist mehr als Sacharja. Ich möchte es ganz klar sagen und auch gleichzeitig ein bisschen verschlüsselt. Wie wir es gerade auch gesungen haben. Hängt euch an den, der den Frieden bringt. Den, den ihr ersehnt. Ergreift den Zipfel seines Gewandes, so wie diese Frau, die jahrelang krank war und nur den Saum seines Gewandes berühren wollte. Den müsst ihr suchen und den müsst ihr berühren. Er ist der, und das kommt auch bei Sacharja vor, Kapitel 12, er ist der, zu dem wir aufschauen können, weil sein Platz am Kreuz ist. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, heißt es bei Sacharja. Und es ist der, dem wir nachschauen können, nicht nur anschauen, sondern auch nachschauen, weil er dem Tod die kalte Schulter gezeigt hat. Er hat uns Leben verheißen und wir können dem Tod Paroli bieten. Wir überwinden ihn nicht hier in diesem Leben, wir können auch nichts machen gegen Verfall und Sterben und all das, aber wir können dem Tod Paroli bieten, weil einer vorausgegangen ist. Und es ist immer der, der zu den Menschen gesagt hat, Friede sei mit euch. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt, aber ich bin euer Friede. Es ist der, der sagt, sie werden kommen von Osten und von Westen und von Norden und von Süden, um am Tisch zu sitzen im Hause des Herrn. Das ist die Vision. Und davon ist die Welt heute Lichtjahre entfernt, auch in Israel und im gesamten Nahen Osten. Jerusalem ist nicht die Stadt des Friedens, aber wir sollten dafür beten, dass sie es wieder werden kann. Genauso aber auch beten für Washington DC, für Moskau, für Beijing, für Pyongyang, für Teheran, für Kabul, für Minsk, für Beirut, für Tripolis, für Berlin meinetwegen, für Paris, dass vielleicht von diesen Olympischen Spielen noch ein Geist ausgehen kann, der auch sich mit Gottes Geist verbinden kann. Welche Hauptstadt soll ich noch nennen? Khartoum, im Sudan vielleicht? Welchen Ort der Welt, wo brauchen wir die Hauptstadt des Friedens? Nicht überall? Wenn auch Sacharjas Vision auf Jerusalem sich richtet, es richtet sich diese Vision von Gerechtigkeit, von Wahrheit, von Frieden, von Barmherzigkeit, von Geschwisterlichkeit, von Liebe, von Toleranz, richtet sich doch auf jedes Fleckchen Erde, oder eigentlich nicht? Und für manches Fleckchen Erde, das ist ja gerade der Clou, dafür sind wir verantwortlich. Es gibt so ein Fleckchen Erde, oder? Wo ich verantwortlich bin. Es gibt so ein Fleckchen Erde, wo du verantwortlich bist. Und so wie der Israel-Sonntag jüdische Menschen und christliche Menschen gleich in die Verantwortung nimmt, so darfst du dich heute auch fragen, gehörst du zur Familie Gottes? Gehörst du zum Volk Gottes, was eben nicht in Nationen zusammengefasst ist? Nicht ein abgeschlossenes Volk, auf gar keinen Fall eine völkisch denkende Gruppe. Gottes Standards sind doch diese. Alle sollen dazugehören. Und es ist eher die Tragik, dass sich so viele selber ausschließen und es nicht merken und ihre Wege gehen und meinen, es seien die richtigen Wege, die aber nur in Krieg und Verderben führen. Dabei wäre es, nein, es ist nicht einfach, aber es wäre so naheliegend, einfach den Saum seines Gewandes für einen Augenblick zu berühren, nur einen Zipfel zu erreichen, aber nicht mehr loszulassen. Einmal einen Eindruck bekommen von diesem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Das sagen wir manches Mal beim Segen. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und den brauchen wir. Den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Der soll einziehen in Moskau und in Minsk und in Beirut und in Tripolis und im Teheran und in Jerusalem. Der Friede, der höher ist als alles Kalkül menschlicher Vernunft. Und wir werden nicht müde, für diesen Frieden einzustehen. Das ist die Botschaft des Israel-Sonntags. Wir werden nicht müde, für diesen Frieden und gegen jeden Antisemitismus, aber auch gegen jeden anderen Hass auf andere Volksgruppen einzustehen. Und wir werden nicht müde zu beten. Und unser Segen gilt Israel und einer ganzen Welt, damit sie gemeinsam eben diesen Frieden Gottes erleben. Und wir hier bei uns auch.